Stürmiger, habe ich den Montag für das eingesetzt. Am Dienstag war es anders los, am Mittwoch sowieso, das Action Biblique wandern. Und am Abend, 1. August, waren wir zu Besuch. Donnerstagmorgen die Abdankung und am Nachmittag konnte ich endlich anfangen mit der Predigtvorbereitung. Da habe ich schon lange gefragt, was könntest du für einen Bibeltext nehmen? Es ist noch schwierig, wenn man nicht fortlaufend predigt, dann muss immer etwas Neues kommen. Und dann ist mir ein Text in den Sinn gekommen, wo ich zuerst denke, das geht nicht. Das ist einfach ein Lieblingstext von mir. Wird dann gleich darauf eingehen, ganz kurz auf diesen Text, der ist aber überhaupt nicht das Zentrum. Und darum hat mich selber schlussendlich der Titel verwundert. Wie kommt man so in der Durchschlusspanik auf einen solchen Titel, wenn man unbedingt eine Predigt haben sollte, und dann geht es ausgerechnet um standhaftes Ausharren. Aber mir ist Lukas 21 immer wie grösser geworden. Das Kapitel, die Endzeitrede von Jesus, liest man auch in Matthäus 24 und 25 und im Markus 13. Im Lukas ist das Kapitel 21. Aber die Wiederkunft Christi ist auch gar nicht so weit weg. Und bis dann sollen wir standhaft ausharren. Weil Himmel und Erde werden sowieso vergehen. Aber sein Wort nicht. Und darum wollen wir uns auf das Wort konzentrieren, ganz besonders. Jetzt fange ich aber mit einer ganz komischen Geschichte an, die so nicht stimmt, aber sie tut etwas von der Bibel ganz stark beleuchten. Ihr wisst ja, dass Anna Dobler und der Timo Corinthi am 22.09. heiraten. Also das stimmt. Was jetzt kommt, stimmt auch so nicht. Das haben die Eltern arrangiert. Wo Corinthis gesehen haben, dass da eine neue Familie in die Gemeinde kommt, mit drei jungen, hübschen Töchtern, haben sie gefunden, wow, da könnte eine für unseren Timo dabei sein. Und dann haben sie mal abgemacht mit Doblers und sie reden nur mit den Eltern, selbstverständlich. Und Doblers haben gesagt, das müssen wir uns überlegen und haben dann ein Auge auf den Timo geworfen und der hat die Prüfung bestanden. Und dann hat es zwei Besuche gegeben, das mal mit der Anna und mit dem Timo. Und da haben sie sogar dürfen, ein paar Worte oder ein paar Sätze miteinander austauschen. Offensichtlich haben sie einander noch recht gefallen, weil es hat anschliessend keine heftige Opposition gegeben von keinem von beiden. Und dann haben die Eltern einen dritten Besuch vereinbart. Jetzt ist es um einen Brutpreis gegangen. Da muss man ziemlich hart verhandeln. Aber offenbar sind sie sich einig geworden. Und darum hat man dann die Verlobung gefeiert. Und seither hat der arme Timo recht zu tun. Jetzt muss er für seine Brut einen Anbau machen am Haus vom Vater. Also dort an der Badhausstrasse in Ittigen stehen jetzt Kräne. Neben dem Haus von Giuseppe Corinthi wird gebaut und gemacht, damit es am 22. so weit ist und der Timo nach Belp kann. Seine Brut abholen mit dem halben Dorf von Belp kommen dort hin und halb Ittigen wird dort schon warten und dann wird 7 Tage gefeiert mit grossräumigen Umfahrungen um Badhausstrasse. Warum erzählt man so Sachen manchmal? Also für die, die es wirklich wissen wollen, der Timo und Anna haben zusammen, also haben in einem Kinderlager einfach mitgeholfen, zufälligerweise im gleichen Kinderlager, und haben dort angefangen, ein Auge aufeinander werfen und nach dem Kinderlager ernsthaft Kontakt miteinander aufgenommen und haben gefunden, mal, das ist etwas. Und darum sind sie heute jetzt auch zusammen. Also wenn irgendjemand noch auf Partnersuche wäre, geht doch mal in einem Kinderlager helfen. Und jetzt noch ohne Spass. Jetzt wirklich ohne Spass. Wenn jemand vor grossen Fragen in seinem Leben steht, Partnersuche, Berufswahl oder Änderung von Arbeitsstelle oder sonst irgendetwas, was wirklich heftig ist, Wohnort, wo ihr denkt, oder was mache ich überhaupt mit dem Leben? Die ganz grosse Frage. Ich habe ein Leben. Und für was setze ich es eigentlich ein? Wäre noch wichtig, darüber nachzudenken, dann gibt es einen Satz in der Bibel, der ganz klar sagt, was man dann machen soll. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Matthäus 6,33. Also wenn ihr vor grossen Fragen in eurem Leben steht, kümmert euch um Gottes Reich, dann gibt er den Rest. Dann lösen sich die grossen Fragen. Wir haben uns um Gottes Reich zu kümmern, nicht um unsere Probleme. Da kümmert sich Gott darum. Er hat ja gesagt, werft Sorgen auf mich, ich sorge dann schon für euch. ist noch interessant, der Vers, der beschäftigt mich immer wieder. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. Wird wirklich ganz massiv gesagt, wir sollen Gott an erste Stelle setzen. Und das passt jetzt zum Thema standhaftes Ausharren. Aber warum denn die eigenartige Geschichte von Timo und Anna? Wegen meinem Lieblingsvers ist wahrscheinlich überhaupt mein erst und grösst Lieblingsvers in der ganzen Bibel. Die ersten drei Verse, Johannes 14. Jesus sitzt mit seinen Jüngern beim Abendmahl. Das letzte Mal, wo sie zusammensitzen vor seiner Kreuzigung. Und er hat lange Reden an seine Jünger. Die kann man im Johannes-Evangelium lesen, Kapitel 13 bis 16 mindestens. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Darum habe ich das vorher so erzählt, als gäbe es eine jüdische Hochzeit. Das haben die Jünger sofort verstanden, da, wenn Jesus so redet. Die haben gewusst, wenn bei uns jemand heiratet, dann tut die Eltern mal das miteinander abmachen und dann kommen Brut und Brütigam mal zusammen und dann gibt es Verlobung. Und nachher tut der Brütigam der Brut eine Stätte vorbereiten. In der Regel ein Anbau am Vaterhaus. Wenn er wohlhabender ist, baut er selber irgendwo das Haus. Und wenn es fertig ist, kommt er wieder und holt seine Brut zu sich. Jetzt eine ganz dumme Frage, warum macht er das? Ja klar, wer sich liebt, will zusammen sein, dann will man beieinander sein. Und weil Jesus uns liebt, will er, dass wir einmal zusammen sind. Und darum wird er wiederkommen und uns holen. Und jetzt macht er uns eine Stätte bereit im Himmel. Und das finde ich so wahnsinnig gross. Ich habe es doch gar nicht verdient. Und Jesus ist im Himmel und macht mir einen Platz parat. Mit 17 ist mir der Text wegen dem so gross geworden und ist es bis heute geblieben. Jesus hat mich lieb. Und für mich gibt es Platz im Himmel. Obwohl ich es von mir aus nicht verdient hat. Euer Herz erschrecke nicht. Warum fährt er so an? Einem von den Jüngern hat er gerade im Kapitel vorher müssen sagen, du wirst mich verraten. An Petrus hat er müssen sagen, du wirst mich dreimal verleugnen. Und von den anderen weiss er, wenn ich sie dann brauche, dass sie für mich beten und mit mir beten, werden sie alle schlafen. Und wenn es dann wirklich brenzlig wird, rennen sie alle davon. Euer Herz erschrecke nicht. Auch wenn ihr zwischen ihnen versagt, erschreckt nicht. Aber glaubet an Gott und glaubet an mich. Glaubet nicht an eure Fähigkeiten. Verlasst euch nicht einfach auf euren Verstand, auf eure Muskeln und auf euer Konto. Glaubet an mich. Ich kann euch erlösen. Ich mache euch den Platz parat und ich komme wieder und werde euch zu euch nehmen. Die Jünger haben es theoretisch verstanden, aber die haben etwas ganz anderes verstanden hier. Die haben schon verstanden, Jesus ist der Brütigam. Und wir gehören zur Brut. Die Bibel redet ja davon, Gemeinde ist Brut. Von der Gemeinde haben die Jünger keine Ahnung gehabt. Die haben auch nicht gewusst, dass es noch 2000 Jahre wird gehen. Die haben gedacht, Jesus geht jetzt zum Vater, das sagt er übrigens gerade in den folgenden Versen, und dann macht er Hurti den Platz parat und kommt uns holen. Oder er kommt zurück mit den himmlischen Heerscharen und dann regieren wir auf einmal auf dieser Erde. Das haben die Jünger erwartet. Dass es noch 2000 oder noch mehr Jahre geht, das haben sie ganz sicher nicht erwartet. Aber sie haben gewusst, wenn er so redet, dann wird er zu seinem Vater gehen, den Platz parat machen und zurückkommen, uns holen. Unser Herz muss also nicht verschrecken, wir dürfen auf Gott vertrauen. Jesus macht uns jetzt den Platz parat. Timo und Anna haben den Platz schon, wenn es mir recht ist, die neue Wohnung, die ist parat. Und dort werden sie dann einziehen nach ihrem Hochzeit. Und weil Jesus uns so liebt, kommt er zurück, uns holen, wenn er bereit ist, wenn alles bereit ist. Und jetzt habe eine ganz besondere Frage. Der Bräutigam macht den Platz parat. Was macht Brut? Das ist noch verrückt, wie die Bibel so ist, oder? Der Text ist seit 50 Jahren, 49, wenn man es genau nimmt, mein Lieblingstext. Und diese Frage ist mir noch nie in den Sinn gekommen. Erst jetzt, als ich es vorbereitet habe, was macht eigentlich Brut? Jetzt könnte ich sagen, ich gehe absitzen, Anna, komm, kann ich weiter erzählen, was machst du jetzt gerade? Was machen wir als Gemeinde? Was soll Gemeinde machen? Was macht Brut? Feiern die jetzt noch die letzten Tage von ihrer Freiheit vor dem grauen Alltag vom Eheleben nachher, wo dann ein bisschen später noch das Windeln wechseln und so Zeug dazukommt? Macht sie noch möglichst Menge Polterabend mit zweifelhaften Freunden und Freundinnen, für das Leben noch mal so richtig zu geniessen, bevor es dann ernst wird? Vergebt mir die dummen Fragen, aber wenn man heute in die Christenheit schaut, sieht es ein bisschen so aus. Das ist ein bisschen traurig. Man sagt von den Evangelikalen in den USA, das ist aus dem Faktum, 6,18, neue Nummern vom Faktum. Da drinnen steht, in den USA rechnet man, dass etwa 25% von der ganzen Bevölkerung zu den Evangelikalen gehören. Die über 65-Jährigen, von denen sind 76% noch pro Israel. Bei den Jüngeren, 18 bis 24-Jährigen, nur noch 58%. Was ist los? Was läuft? Warum werden gläubige Christen Antisemiten? Sagen Sie es mal extra so hart. Wieso? Man muss die Juden nicht über alles gerne haben. Und die haben Fehler, ist ganz klar. Aber sie sind Gottes Volk. Der Paulus hat gesagt, ich gebe mein Leben her, wenn ich die retten könnte. Sie haben Eifer für Gott, einfach nicht auf die gute Art. Sie wollen selber gerecht sein. Sie haben noch nicht begriffen, dass das nicht lenkt. Nur Gottes Gerechtigkeit lenkt. Du sie nicht. Aber sie sind eifrig, aber falsch. Hoffentlich erkennen sie es. Aber in der Welt nimmt der Hass gegen Israel zu. Die Ablehnung sogar unter Gläubigen. Das erschreckt mich. Im Mitternachtsruf, auch die aktuellste Nummer, das wäre die da. Steht unter den konservativ-evangelikalen Christen, da gehören wir dazu, tut etwa ein Viertel die Bibel gar nie lesen. Die Hälfte von denen liest sie so ab und zu. Und nur ein Viertel von den wirklich gläubigen, wiedergeborenen Christen liest die Bibel regelmässig. Das ist skandalös. So eine Brut enttäuscht. Auf was warten die? Eigentlich ist das schlimm. Wenn der Bräutigam anfängt, seinen Platz parat zu machen, dann sind die verlobt. Die haben sich einander versprochen. Die haben gesagt, wir wollen jetzt den Weg durch das Leben gemeinsam machen. Jetzt tut man sich doch vorbereiten. Übrigens, bei den Juden war es dann noch so, dass die Verlobungszeit knapp ein Jahr gedauert hat, damit man hat gesehen, ob die Brut wirklich Jungfrau und rein ist. Die hätte in dieser Zeit ja nicht dürfen schwanger werden. Das wäre ein Skandal gewesen. Und dann wäre der Brutpreis ins Bodenlose gefallen, wenn der Bräutigam so überhaupt noch hätte wollen. Das ist ja passiert bei der Maria und beim Josef. Das war schwer gewesen für die zwei, diesen Weg zu gehen. Dort wissen wir, warum Maria schwanger ist worden, durch den Heiligen Geist. Und der Josef hat sie dort zu früh zu sich geholt. Das hat man gewusst, die sind ins Gerät gekommen. Also, was soll Brut machen? Die halten sich rein. Die sagt, jetzt bin ich dem Mann versprochen, jetzt haben die anderen keinen Stich mehr. Wir haben das abgemacht, wir sind jetzt verlobt. Ich habe gelobt, dem treut sie. Jetzt bleibe ich da so. Und sie bewahrt sich auf für einen Bräutigam. Weil sie sich versprochen haben. Und sie weiss sogar, der baut jetzt. Der tut vorbereiten, dass wir dann zusammen unser Leben haben können. Und wenn er fertig ist, kommt er und holt mich zu sich. Wäre doch eigentlich ein Grund zur Freude, oder? Und wenn sie ihn wirklich liebt, wird sie nicht nur freudig warten, sondern dann macht sie ihrerseits Vorbereitungen, dass der Aussteuer zu weg ist und weiss eh nicht was aus und die Einladungen fürs Hochzeit und ja, gibt viel zu tun. Aber sie will, wenn es dann so weit ist, bereit sein. Ich habe in meiner Karriere als Pastor ein paar Pärchen dürfen trauen und es ist nie passiert, dass die Brut gesagt hat an diesem Tag, du wart noch ein bisschen, ich bin noch nicht zu weg. Das habe ich nie erlebt. Bei der Gemeinde Jesu Christi könnte man fast das Gefühl haben, dass sie denkt, ja komm jetzt noch nicht gerade, wir sind noch nicht zu weg. Wir wollen das Leben auf dieser Erde zuerst noch so ein bisschen geniessen. Aber Jesus wird wiederkommen. Und jetzt gehen wir zu diesem Text im Lukas 21. Es fängt ganz eigenartig an. Die Jünger sehen den Tempel und sagen zu Jesus, schau mal, das wunderbare Gebäude ist übrigens wahrscheinlich das herausragendste Gebäude weltweit gewesen, der Tempel. Der war aussen mit Gold überzogen gewesen, innen auch, bei Sonnenaufgang und Untergang und durch den Tag hat das geleuchtet, das ist sagenhaft gewesen. Das muss wunderbar gewesen sein, der Anblick. Und dass die Jünger jetzt sagen, schau mal, das schöne Gebäude und die Riesensteine und das Gold und alles. Und Jesus sagt, wird alles zerstört und kein Stein bleibt auf dem anderen. Und jetzt sind die erschrocken. Was? Das Gebäude? Wäre übrigens das zweite Mal. Ist der zweite Tempel. Sie können das fast nicht fassen und darum fragen sie, wann wird sie? Und was ist das Zeichen von deiner Wiederkunft, wenn der gleich, haben sie gedacht, wiederkommst? Das von der Wiederkunft steht da nicht im Lukas, steht in Matthäus. Und jetzt fängt Jesus an, die Endzeitrede zu halten. In allen drei Synoptikern fängt er genau gleich an, fängt so an. Habt Acht, dass ihr nicht verführt werdet. Ja, was musst du jetzt machen? Wenn du Acht hast, um nicht verführt zu werden, dann musst du die Bibel lesen und die Bibel kennen. Sonst wirst du verführt, wenn du das nicht kennst. Wie sollen Christen, die die Bibel nicht lesen können, Acht haben? Die haben ja keine Ahnung, was abgeht. Und sie wissen nicht mehr, was da drin steht oder nur noch so ganz, ganz oberflächlich. Und dann wird man verführt. Darum fährt Jesus wirklich mit dem an. Gebt Acht, passet auf das. Das ist wichtig. Und dann fängt er an zu erzählen, was wir alles erleben, jetzt schon, in dieser Endzeit. Es gäbe Kriege, Unruhe, erschreckt nicht, das muss passieren, das Ende kommt noch nicht so bald, das sagt er es, erwartet es nicht zugleich, aber niemand hat mit über 2000 Jahre gerechnet. Dann sagt er, ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben. Es wird Erdbeben geben, Hungersnöte, Seuchen, Schrecknis. Grosse Zeichen vom Himmel werden sich einstellen. Die kommen noch nicht. Die sehen wir noch nicht, die grossen Zeichen vom Himmel. Da die letzte Mondfinsternis war noch kein solches Zeichen gewesen. Vielleicht könnte man langsam sagen, oh, jetzt ist es aber schon sehr lang heiss und troch. Könnte langsam mit der Richtung von solchen Zeichen gehen. Man redet von Klimaerwärmung, man redet von Meerverschmutzung, man findet heute Plastikteile überall. Auf dem Meer hat es quadratkilometerweise Plastikteppiche, dort sieht man es einfach. Aber die Mikroteile von Plastik, die findet man heute überall. In deiner Gartenerde findest du die und dann meinst du, du machst biologischen Abbau, oder? Wäre ja gut, aber du hast einfach Plastik drin. Das ist mittlerweile überall. So Zeichen könnten sich schon mehren, aber wir sind noch nicht ganz dran. Das alles wird passieren, aber dann gibt es den grossen Zeichen am Himmel. Grosse Zeichen vom Himmel. Aber vorher passiert noch etwas. Vor diesem allem werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und in Synagogen und Gefängnissen übergeben und vor Könige und Fürsten führen, um meines Namens willen. Viele von unseren Glaubensgeschwistern erleben das leider schon. Aber jetzt sagt die Bibel noch ein paar schöne Sachen. Das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. Was? Wenn sie uns gefangen nehmen, wird das Gelegenheit sein zum Zeugnis geben. Geben wir vielleicht jetzt zu wenig. dass es so viel braucht, dass wir dann wirklich Zeugnis geben. Aber dann, wenn sie uns dann gefangen haben, müssen wir uns nicht vorbereiten. Tut euch nicht überlegen, was ihr dann sagt. Lasst euch vom Geist Gottes leiten, der gibt euch es ein. Und sie werden keine Antworten haben auf das, was ihr einwenden könnt. Plagen, töten, werden es wahrscheinlich gleich. Dann kommt aber ganz ein schlimmer Vers. Ihr werdet aber auch von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden ausgeliefert werden. Und man wird etliche von euch töten. Das hat mich erschüttert. Ich habe es schon gekannt. Das hat mich gleich erschüttert. Der Riss geht mit der Familie durch. Familienangehörige werden uns verraten. Und man wird einige von uns töten, steht da. Aufgrund von Verrat von Freunden. Wenn mich Finden verraten, kann ich irgendwie damit umgehen. Aber wenn mich Freunde oder eigene Familienangehörige verraten, das tut weh. Bis zum Innersten. Das ist schlimm. Und jetzt kommt zum Glück noch einmal trotz allem eine Ermutigung. Doch kein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Das heisst nicht, dass wir körperlich restlos bewahrt bleiben. Überhaupt nicht. Aber das heisst, dass wir in der Ewigkeit mit einem vollkommenen Leib werden da sein. Dass an unserem Heil gar nichts passiert, das kann man uns nicht wegnehmen. Das sicher nicht. Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren. Da sind wir eben wieder mit im Thema, wo Jesus ihnen das sagt, in dieser Endzeit redet. Das wird schlimm, es kommt schlimm. Am Schluss gibt es dann sogar noch grosse Zeichen vom Himmel, vorher noch Verfolgung, aber tut standhaft ausharren. Dann werdet ihr sicher gerettet werden. Ich denke, die, die wirklich gläubig sind und gerettet sind, die werden standhaft ausharren. Das wird nicht das Problem sein. Und dann erzählt er ihnen das vom Tempel, das da passiert. Ihr werdet Jerusalem von Kriegsherr belagert sehen. Das ist im Jahr 70 passiert. Und der flieht, geht nicht mehr in die Stadt rein. Im Jahr 70 haben die Juden gerade das Umgekehrte gemacht. Wo die Römer gekommen sind und immer näher gekommen sind, haben sie sich in Jerusalem verschanzt, weil sie denken, hey, Gott wird den Tempel bewahren. Man sagt in der Geschichtsschreibung, dass es damals gegen 1 Million tote Juden gegeben hat, bei dieser Eroberung von Jerusalem. Sie auf furchtbarste Art niedergemetzelt worden, der Tempel hat man verbrannt, die ganze Stadt angezündet, Stadtmauern geschleift. Und die, die überlebt haben, hat man als Sklaven gefangen genommen und auf die Sklavenmärkte geworfen. Und im ganzen Orient, bis Ägypten, die ganze Türkei, überall sind Preise auf den Sklavenmärkte zusammengefallen. So viele jüdische Sklaven hat es gegeben. Eine furchtbare Zeit gewesen. Die Bibel redet da noch von der Zeit der Heiden. Man nimmt an, die hat angefangen 596 vor Christus, wo der Nebukadnezar den ersten Tempel zerstört hat und dann Jerusalem kaputt gemacht hat. Weil die Zeit der Heiden ist dann, wenn Jerusalem von den Heiden zertreten wird. Und die läuft noch. Die wird aufhören mit der Wiederkunft Christi. Und die Zeichen am Himmel, jetzt in den nächsten Versen, das wird alles auseinandergeraten. Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker vor der Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Vielleicht ist das wirklich das Meer, wenn Polkappen noch schmelzen und nachher gewisse Küstengebiete überschwemmt werden, könnte sein. Es kann aber auch das Völkermeer sein, das dann einfach in Kriege sinkt. Und dann erst, dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das wird schön sein. Dann wird Jesus wiederkommen. Und jetzt kennen wir alle den berühmten Satz, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis Jesus wiederkommt. In diesem Text steht auch noch vom Feigenbaum. Und darum hat man das lang auf das bezogen und hat gesagt, wenn Israel wieder ein Land gründet, das ist 1948 passiert, die Generation vergeht nicht. Und heute merkt man, das wird ein bisschen eng, wir müssen es auch anders auslegen. Und heute legt man sie so aus, dass man sagt, wenn die Zeichen am Himmel passieren und die Kräfte im Universum durcheinander geraten, die Generation, die das erlebt, die wird die Wiederkunft von Christi erleben. Ist wahrscheinlich richtiger. Ich bleibe bei wahrscheinlich. Wir wissen nicht alles ganz genau. Aber das täuscht mich irgendwo durch korrekter. Jetzt steht aber etwas ganz Schönes. Die Heidenvölker vergehen vor Angst. Und was sollen wir machen? Das sollten wir alle wissen. Das ist so schön. Dann erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Wenn anfangen, weiss ich nicht, Sternschnuppen auf der Erde fallen. Wenn alles durcheinander geht, wenn es wirklich zu heiß wird. Dann erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Dann dürfen wir uns davon freuen, weil wir wissen, jetzt wird er kommen. Und er wird uns zu sich nehmen, damit wir der sind, wo er ist, weil er uns liebt. Das ist wunderschön, dass wir diese Verheißungen dürfen haben. Ich möchte als Abschluss noch einmal die Verse 34 bis 36 lesen. Jetzt habe ich gesagt, noch einmal. Ich glaube fast, ich habe die am Anfang gar nicht gelesen. Lukas 21, 34 bis 36. Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Betet, dass der würdig befunden werdet. Was macht Brut? Sie wartet freudig aufs Kommen von ihrem Brütigam. Sie versucht, Zeichen von der Zeit zu erkennen, dass sie deparat ist. Sie geht den Weg von der Heiligung, sie hält sich rein, sie tut sich für ihn aufbewahren, sie achtet auf sich selber. Und wenn es dann so weit ist, wird sie es spüren und ihr Haupt erheben. Ich werde noch beten. Ja, Vater im Himmel, hilf uns vor dem Lichtsinn und schenk, dass wir wirklich achtsam sind. Dass wir weiterhin treu dein Wort lesen, damit wir deparat sind. Schenk, dass wir so umsetzen, so fest wir können in unserem Leben, mit deiner Hilfe. Und da, wo wir fallen, hilf uns, wieder aufzustehen, Vergebung zu erlangen, mit dir weiterzugehen. Schenk einfach, dass wir uns freuen darauf, dass du, unser Brütigam, eines Tages wirst zurückkommen und uns zudernehmen, damit wir für immer beieinander dürfen sein. Danke für die wunderbare Zuversicht, die du uns gibst. Danke für die Vergebung in Jesus Christus, die das möglich macht, dass wir die Vergebung dürfen erbitten und überkommen und deine Kinder sind schon jetzt auf dieser Erde Frieden im Herzen haben und uns freuen auf deine Wiederkunft. Hab Lob und Dank für deine Güte. Amen.